SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 3.
Mein Bruder fragte, wann ich in die Garnison zurückzukehren gedachte. Es ging das Gerücht um, ich solle noch vor Jahresende befördert werden. Er habe dies von keinem Geringeren als Amhersts Vetter gehört, der eine schöne Schwester habe, eine echte Schönheit, die gerade das heiratsfähige Alter erreicht habe. Ich kannte sie vom Sehen und wusste, dass er recht hatte. Aber in jenem Moment empfand ich keine Freude, sondern einen neuen Schmerz in meiner Brust, die eigentlich in den Wochen der Rekonvaleszenz ganz wunderbar verheilt war. Ich erinnere mich jetzt deutlich an den Anblick meines eigenen Spiegelbildes im Schrankfenster. Damals trug ich lange Koteletten und mein gewelltes Haar war stets ordentlich glatt gekämmt. Die weiße Halskrause unter meinem Kinn vermittelte den seltsamen Eindruck, ich sei gewissermaßen auf Wolken herniedergeschwebt. Und vielleicht war ich das auch, denn Gott hatte gewollt, dass ich lebe, aber nicht nur das. Seit der Abraham-Ebene war meine Leidenschaft nur noch mehr gewachsen. Ich hatte jeden Apfel gekostet, der mir zwischen Quebec und Albany untergekommen war. Ich wandte mich voll und ganz den Äpfeln zu. Gott wolle, dass ich einen Obstgarten anlege, sagte ich.
Mein angeblicher Wahnsinn oder was macht einen Geisteskranken aus?
Wenn ein gesunder Mann sich etwas vornimmt, das dem allgemeinen Gutdünken zuwiderläuft und sein Vorhaben standhaft verteidigt, so wird man ihn der Devianz, des Irrtums oder kurzerhand des Wahnsinns bezichtigen. So erging es mir. Meine Schwester und mein Bruder taten so, als hörten sie sich geduldig an, was mir vorschwebte. Aber in Wirklichkeit verschworen sie sich hinter meinem Rücken. Zu jener Zeit pflegte ich ziellos durch die Stadt zu spazieren, um über meinen künftigen Lebensweg nachzudenken. Und als ich von einem jener Streifzüge zurückkehrte, fand ich mein Haus merkwürdig leer vor. Abgesehen von meinen Geschwistern. Meine Töchter, so ließ Constance mich wissen, seien auf einem Ausflug, und das sei auch besser so, denn um 3:30 käme ein gewisser Dr. Arbuthnot, der sich bereit erklärt hätte, mich zu untersuchen. Ich kam nicht dazu, Einspruch zu erheben, denn schon schlug die Uhr im Flur zur halben Stunde, und gleich darauf ertönte ein arrogant leises Klopfen. Wäre der Mann bloß so klug gewesen, wie er pünktlich war. Ich kannte ja seinen Ruf. In der Öffentlichkeit ließ er sich als großer Kriegschirurg feiern, doch unter den Soldaten kannte man ihn als den Arzt, der einem Kameraden das falsche Bein abnahm. Jeder vernünftige Mensch hätte ihn sofort wieder weggeschickt, doch ich hatte den Eindruck, als sei es förderlicher für mich, wenn ich so tat, als wollte ich mit ihm kooperieren. Also ermannte ich mich, diesen Volltrottel zu ertragen, lächelte herzlich und empfing ihn in meiner Stube, während Constance Kekse bringen ließ. Der Arzt war bester Laune, denn er kam gerade von einem Aderlass, bei dem er einem Kind 3 Liter abgenommen hatte, das dadurch auf geradezu wundersame Weise wieder gesundet war. Das sei ein weiterer Beleg dafür, dass ein Arzt einer Krankheit nur Einhalt gebieten könne, wenn er ihr beherzt und aggressiv entgegentrete. Sicherlich wusste er, dass ich einen militärischen Rang bekleidete, und so bediente er sich einer höchst martialischen Sprache. Es gelte, einen Frontalangriff auf mein törichtes Vorhaben in die Wege zu leiten, den letzten Rest meiner wahnwitzigen Fantasterei zu erledigen, wie wenn man es mit einem besonders abscheulichen Verräter tue, und zwar ohne jede, und bei diesem letzten Wort schlug er mit der Faust auf den Tisch: Gnade! Natürlich hätte ich auf der Stelle das Zimmer verlassen müssen, aber seine herrische Art irritierte mich dermaßen, dass ich beschloss, ihm Paroli zu bieten. »Dann lasst mich bluten«, sagte ich und krempelte einen Ärmel hoch. »Oh nein, der Aderlass eigne sich nur bei allgemeinem Wahnsinn«, sagte er. »Meiner hingegen sei sehr speziell. Eine Pomomanie sozusagen, ein Obst- oder Apfelwahn.« Und er erklärte, wie sich der Blutkreislauf eines Soldaten, der stundenlang im Felde gelegen habe, durch natürliche Miasmen verändere. Infolgedessen kippe die Milz aus ihrer Achse, was sich auf den Lymphkreislauf auswirke, der wiederum auf das Blut auf den Schleim, der Schleim auf die Galle auf den Gigastrik und so weiter, und all dies führe zu guter Letzt zu Veränderungen der Säfte des Rückenmarks. Von dort aus sei es ein bloßer Katzensprung bis zum Gehirn. Die Medulla oblongata werde verlängert und das erst kürzlich entdeckte Operculum geöffnet, das Wachhäuschen des Großhirns, und durch jenes paradierten dann Phantasien, Gespinste, Vorstellungen und sogar, und dies flüsterte er mit leiser Stimme, Leidenschaften. Oder, wie man auf Französisch sage, Passion. Doch dies sei mitnichten die Ursache meiner Sorgen. Nein? Mit ernster Miene schüttelte Dr. Arbuthnot den Kopf. Schließlich würden wir alle hin und wieder von abnormen Phantasien, Gespinsten, Vorstellungen oder Leidenschaften heimgesucht. In der Tat, erst gestern Abend, als er... Nun, es spiele keine Rolle, was er gerade getan habe. Aber einen Moment lang habe er dabei geglaubt, seine Gattin sei deren Schwester. Dabei sähen die beiden einander überhaupt nicht ähnlich. Nein, die Gefahr bestehe in einem vorzeitigen Schließen des Operculums, wodurch besagte Phantasien, Gespinste, Vorstellungen oder Leidenschaften nicht mehr entfleuchen könnten. Wie wenn man Kaninchen oder Hamster oder Gott bewahre Kaninchen und Hamster zusammen in einen Käfig sperre, wo sich jene dann vollends der Promiskuität hingäben, wie es nun einmal geschehe auf engem Raum, etwa wie wenn man mit einer Dame in einer warmen, beengten Kutsche sitze, wo man ständig mit den Knien aneinander... Nun ja, es sei ja wohl deutlich, was er meine. Es gehe darum, dass sich die irregeleiteten Gedanken vermehrten, befruchteten, vermischten, um nur noch fantastischere Phantasien, versponnenere Gespinste, verwegenere Vorstellungen, leidenschaftlichere Leidenschaften etc. etc. hervorzubringen. Und das Resultat sei, nun ja. Und hier brach er ab, holte mit großer Geste aus und zeigte mit dem Finger auf mich. »Wie bitte?« »Ihr«, sagte der Arzt, »dies hier.« Ich teilte ihm mit, ich könne ihm nicht folgen. Er begann aufs Neue sein Argument vorzubringen, aber mein Bruder unterbrach ihn. »Und dieses grausige Operculum, könnte man es nicht entfernen?« »Das Operculum entfernen?« Arbuthnot war so verblüfft, dass er beinahe den Tisch umwarf. Und dann lachte er. So lang und so heftig, dass ihm Tränen die bebenden Wangen hinunterströmten. Dabei habe er geglaubt, er habe schon alles gehört. Wir warteten. Einen Moment lang hoffte ich, meinen Geschwistern würde nun klar werden, dass dieser Mann noch verrückter war als ich. Entfernen? »Bei Gott, nein«, sagte Arbuthnot schließlich, »aber öffnen.« Offenbar hatte man sich bereits vor der Entdeckung des Operculum eine entsprechende Behandlungsmethode einfallen lassen. Der springende Punkt war, es dazu zu bringen, sich von selbst zu öffnen, und zwar mittels Düften, die dem Operculum besonders behagten. Ein solcher Duft sei der eines in Waschbärensamen getränkten Brotes, das 3 Tage lang an das Euter eines ungewaschenen Mutterschafs gebunden war. Man brauche die Mischung nur einzuatmen, und die hinter dem Operculum eingeschlossenen Dämpfe entfleuchten schneller als eine Horde Häftlinge durch ein offenes Zuchthaustor. Glücklicherweise habe er eine Kostprobe dabei. »Nun?«, fragte meine Schwester. Der Doktor zog ein Fläschchen aus seinem Mantel, und ich war inzwischen so erleichtert, dass er mich weder bluten noch abführen wollte, dass ich mich bereitwillig darüber beugte. »Jetzt bitte einatmen«, sagte Arbuthnot, »ganz tief.« Ich atmete ein, solange ich konnte. Was keiner der Anwesenden ahnte, vor kurzem hatte ich mich bei meinen Töchtern mit einer fürchterlichen Grippe angesteckt, die mein Riechorgan vollkommen außer Gefecht gesetzt hatte. Ich sah, wie meine Angehörigen blass im Gesicht wurden. Vom Papageienkäfig ertönte ein dumpfes Geräusch. Bald tränten selbst dem Doktor die Augen.
»Und woran erkennen wir, dass sich das Operculum geöffnet hat?« sagte Constance schließlich und hustete.
Doch hier waren sich die Fachleute uneins. Laurentius beschrieb eine Rauchwolke. Hundertius behauptete, ein kleines Korn würde aus einem Nasenloch fallen, während der berühmte Anzius der Überzeugung war, Hirngespinste hätten überhaupt keine physische Form, und letzterer Überzeugung schloss sich Arbuthnot an.
»Das erkennen wir daran«, sagte Arbuthnot, »dass er nicht mehr an Obst denkt.«
»Es ist nichts Verrücktes daran, an Obst zu denken«, sagte ich. »Du sei still«, sagte Constance.
»Riech weiter, Mann«, sagte John.
Und ich schnüffelte weiter an dem Fläschchen, bis meine Schwester in Ohnmacht fiel, denn es war wirklich ein sehr übelriechendes, altes Mutterschaf gewesen.
»Könnt ihr ihn nicht einfach zur Ader lassen?«, wollte mein Bruder wissen.
Und falls ihr, meine lieben Töchter, euch fragt, warum ich diese Geschichte so ausführlich erzählt habe, dann zu dem Zweck, dass ihr seht, wer hier der Dummkopf war und ihr daran denken möget, sollte man mich auch in Zukunft noch verleumden.
Wie ich aufbrach und was ich entdeckte. Ich wurde für unheilbar erklärt und dem Irrenhaus anempfohlen, doch meine Familie kannte die Gefahren einer Einweisung in eine solche Anstalt für unseren guten Namen, und so behelligte man mich nicht weiter. Für meinen Kriegsdienst hatte ich ein Grundstück nahe des Foxkill erhalten, aber es bedurfte nur eines einzigen Besuchs auf den benachbarten Gehöften, und ich stellte fest, dass das Gelände dort zu flach und zu feucht für den Anbau von Äpfeln war. Also ließ ich die Mädchen bei Constance und machte mich auf die Suche nach neuem Land. Und da ich längst das 5. Jahrzehnt meines Lebens beschritten hatte und mir nicht mehr viel Zeit für Irrwege blieb, beschloss ich, zuerst den Baum zu suchen und mich dann um das dazugehörige Grundstück zu kümmern. Und es sollte unbedingt ein naturbelassener Baum sein. In den Baumschulen von Albany gab es zahlreiche veredelte Sorten, doch mir schwebte etwas anderes vor. Ich wollte keinen verzärtelten Import aus England, keinen verweichlichten Kontinentaleuropäer, der noch nach den Pfoten irgendeines französischen Fruitier roch. Mein Apfel sollte wild sein, ein wilder Amerikaner. Um diesen herum würde ich mir mein neues Leben aufbauen. Und so machte ich mich noch im selben Monat, als die Fuhrwerke zu den Dorfmärkten aufbrachen, mit Rumbold an meiner Seite auf den Weg. Mir wurde schnell klar, wie reich das Land gesegnet war. Ich sah dürre Holzapfelbäume, erwachsen aus Kerngehäusen, die man achtlos an den Straßenrand geworfen hatte. Reihen stattlicher Newton-Peppings, knorrige Exemplare namenloser Sorten, die einsam im Garten eines Siedlers wuchsen. Wie verschwenderisch Amerika seine Äpfel verteilte. Wieso hatte ich das nie bemerkt? Keine 200 Jahre war es her, da hatte noch kein einziger Samen diesen Boden berührt. Und jetzt waren sie überall. Achtlos fallen gelassen von Jungen mit nackten Armen, denen der Saft das Kinn herablief. Von Adligen, die in ihren Kutschen vorbeifuhren, von Liebenden, die im Kornfeld ihre halb aufgegessenen Früchte fortwarfen, um sich einem anderen Zeitvertreib zuzuwenden. Sie erwuchsen aus den Hinterlassenschaften von Schweinen, Kühen, Hunden und Fischen, aus dem Kot von Raben, die hoch droben auf den Ästen von Kastanien saßen. Mein Gott, bis zu diesem Moment war mir das nie aufgefallen. Nähme man der Welt jegliche Materie außer dem Apfelbaum, würde man dennoch ihre Konturen erkennen. Und ich kostete sie alle. 2 Wochen lang tat ich kaum etwas anderes. Ich zog durch Albany und Gent, über die Berge und durch die Täler zwischen dem Hudson und dem Connecticut, durchstöberte Märkte und befragte staunende Bauernmädchen nach Apfelsorten und nach der Beschaffenheit des Bodens. 2-mal entdeckte ich einen wahrlich prachtvollen, einzeln stehenden Baum mit Früchten, wie ich sie noch nie zuvor gekostet hatte, marschierte zur nächstgelegenen Hütte und machte dem Bewohner ein Angebot für das Land. Stets wurde ich abgewiesen. Denn warum sollte man einem Fremden trauen, der mit seinem Diener im Schlepptau durch die Gegend zog?
Es war ihr Fleckchen Erde, ihr Baum. Sie waren gesegnet worden und trugen die Verantwortung. Es war ihr Land. Ein amerikanischer Baum in amerikanischer Erde. Wenn dies meine erste Innovation war, die mich zum Ruhm geleiten würde, dann war meine zweite, mit Taschen voller Münzen Kindern hinterherzulaufen. Kinder wussten immer, wo man einen ganz besonderen Baum fand. Sei es ein ausladender, struppiger Geselle ganz hinten auf einem Gottesacker. Eine silberne Dryade mit marmorierten Fingern oder eine Matrone im lauschigen Tal, deren lange Arme die Last des Obstes gen Boden drückte. Sie zeigten mir Bäume mit länglichen, rot-schwarzen Früchten, mit glatten, runden Kugeln, weiß wie Perlen, mit Früchten, deren berostete Haut dick war wie Kartoffelschalen und ein zuckersüßes, festes Fruchtfleisch beherbergte. Und dann traf ich in den hintersten Niederungen eines Tals, wo nur vereinzelte Gehöfte in der Wildnis verteilt waren, auf einen stupsnasigen Knaben, der wohl leichte Beute witterte und mir für seine Dienste einen Penny mehr abschwatzte, als ich zunächst zu zahlen bereit war. Er leitete mich auf einem langen, gewundenen Pfad tief in den Wald hinein. Ach, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das Gesträuch wuchs dermaßen reichlich, dass ich mein Pferd bei Rumbold lassen musste. Der Nebel war so dicht, als könne man ihn trinken, und der Weg, steinig und verschlungen, verschwand wie ein Trugbild in einer Aue, bevor er, nicht minder wundersam, in einer feuchten, windgepeitschten Senke wieder auftauchte. Wir ließen die Aue hinter uns und betraten einen Hain von Eichen und Kastanien. Das Gelände stieg langsam an. Dann wurde es immer steiler, und schließlich erschien hinter einer Biegung ein Häuschen. Und ich machte mich darauf gefasst, einmal mehr von einem Siedler seines Landes verwiesen zu werden. Doch dann wurde ich gewahr, dass es langsam Abend wurde und der Knabe ganz still geworden war, und ich dachte bei mir, vielleicht glaubte mein Führer, bei dem Fremden sei mehr zu holen als ein paar Pennies, und er hatte mich zu einer Räuberhöhle geleitet. Vielleicht würde mir ein Missetäter hier und jetzt im dunkelsten Wald die Taschen leeren und ein Stilett ins Herz rammen. Aber ich lief ihm dennoch hinterher. Der Niesel ging in Regen über. Ich konnte den Knaben, der vor mir den Pfad entlang hüpfte, kaum noch sehen. Manchmal erhaschte ich durch die Fahne bloß noch einen flüchtigen Blick seines dunklen Haarschopfs. Dann erreichte ich das Häuschen. Es war aus Holz und Stein. Die Balken, die einst ein Dach trugen, waren eingestürzt. Auf den Wänden wuchs noch mehr Farn. Wilder Wein rankte sich um das zerbrochene Holz und Astern blühten inmitten der Trümmer. Aber ich hatte keine Zeit, all das näher zu inspizieren, denn der Junge pfiff nach mir und ich folgte ihm an der Hütte vorbei zu dem Baum. Der Boden unter mir war voller Äpfel, die zischten und knallten, als ich mich dem Baum näherte. Tiere hatten die untersten Äste leer gepflückt. Der Wind wehte durch die umliegenden Birken, ließ die Zweige schwanken. Ganz in meiner Nähe lockte mich ein einzelner, regennasser Apfel. Ich griff danach. Doch bevor ich ihn abpflücken konnte, entglitt er meinen Fingern. Ein Windstoß hob den Zweig mit dem Apfel. Er stieg immer höher, bis er am Scheitelpunkt seiner Kurve innehielt und zu erwägen schien, ob der Bittsteller seiner würdig sei, bevor er sich wieder senkte, direkt in meine Hand. Dünne, karminrote Adern durchzogen seine frühlingsgrüne Wange. Schwache Spuren von Berostung, eine Röte, die den Ton zu ändern schien, als ich ihn gegen das schwindende Licht hob. Ich biss hinein. Und es kam mir vor, als schmecke ich nicht bloß mit der Zunge, sondern als dringe das Aroma ganz tief in meinen Gaumen ein. Mehr ein Duft, denn ein Geschmack. So leicht wie Zitronenblüten, bevor eine zweite Welle kam, die sich wie ein Sirup in meinem Mund ausbreitete. »Was um Himmels Willen war das?« fragte ich mich. »Ein Apfel. Natürlich, ein Apfel in jeder Hinsicht, und doch hatte ich noch nie einen Apfel wie diesen gegessen. Niemand hatte je einen Apfel wie diesen gegessen.
Erratum, der Junge hatte von den Äpfeln gegessen, und nun hockte die kleine Kreatur mit den Sandalen an den Füßen auf einem Feldstein und beäugte mich. Am liebsten hätte ich geweint. Ich spürte, wie der Wald mich beobachtete, als ich nach einem weiteren Apfel griff. Dann hielt ich inne. Das Haus war verlassen. Der Boden über und über mit verrottendem Fallobst bedeckt, und dennoch hatte ich das Gefühl, ich würde mich an eines anderen Mannes Ernte vergreifen. Also nahm ich bloß noch 4. Für Constance, für Alice, für Mary und einen für Rumbold, der drüben auf der Straße sicherlich fror und sich Sorgen machte, und schließlich noch einen für mich selbst. Es war stockdunkel, als ich unseren Ausgangspunkt erreichte. Der Regen tropfte auf den Hut meines Dieners. Dümmlich grinsend hielt ich einen der Äpfel hoch und sagte lediglich, ich habe ihn gefunden. Dann kramte ich in meiner Tasche nach einem weiteren Penny, aber der Knabe war fort.
Das Land, die Eigentümer desselben und sein Erwerb.
Das betreffende Stück Land war Teil einer Schenkung an einen Pfarrer namens Carter aus der nahegelegenen Stadt Oakfield. Die Schenkung umfasste 500 Morgen, von denen er in den vergangenen 2 Jahrzehnten kaum mehr als ein Dutzend hatte roden lassen. Nur allzu gern trennte er sich von dem von Gestrüpp überwucherten Oberland, das sich hinter seinem Gehöft erhob. Was die Hütte betrifft, so konnten wir keinen Hinweis auf ihre früheren Bewohner finden. Sie hatte weder die Form, die üblich war bei den Ureinwohnern, die dort gelebt hatten, bevor die Stadt das Land für sich beansprucht hatte, noch handelte es sich um eine Holzhütte, wie sie in jüngerer Zeit von den Siedlern errichtet wurden. Auch bei der Bezirksverwaltung fand ich keine Aufzeichnungen über das Häuschen. Die dortigen Karten verzeichneten bloß ein paar Bäume und einen sehr hübsch gezeichneten Berglöwen. Aber abgesehen von dem majestätisch einherschreitenden Tier, nichts. Es könne schon vorkommen, so hieß es beim Grundbuchamt, dass man auf ein verlassenes Domizil stoße. Das Leben dort draußen sei unerbittlich. Nur wenige seien dafür geschaffen. Ich solle mir keine Sorgen machen, dass ein Dritter Ansprüche auf die Liegenschaft erhebe. Nach dem Ermessen des obersten Gerichtshofs von Massachusetts stehe einer Nutzung nichts im Wege. Möglich, dass es bei den Ureinwohnern jemanden gebe, der wisse, wem das Haus gehört habe, aber die meisten von denen seien längst verschwunden. Ich erwarb das Stück Land also eben dort, im Grundbuchamt, und als Ehrwürden Carter sich anschickte, seine Signatur unter den Vertrag zu setzen, schnellte seine rosige Zunge aus seinem Bart hervor und leckte die Schreibfeder an. Dann ritt ich nach Albany und übernachtete unterwegs in einem überfüllten Gasthaus am Wegesrand, um mit den Männern, die ich fortan meine Nachbarn nennen durfte, anzustoßen.